Willkommen im Märchengarten. Heute mit zwei Geschichten aus Wüstenlied, orientalische Märchen, erschienen im Sperling Verlag. Wir beginnen mit Auf der Suche von Tilly Bösche Zacharow. Als der alte Sultan von Delhi das Zeitliche gesegnet hatte, folgte ihm sein einziger Sohn auf den Thron. Es war ein kluger, wohlgestalteter Jüngling, dem das gute Leben prächtig anschlug. Er lag in den Pfühlen, ließ sich Wind zufächeln und aß Halva, Krokant und Lukum. Er sah den Sklavinnen beim Tanz zu und ergötzte sich am süßen Gesang der Honigvögel. Doch bei all diesem Wohlleben wurde er fett und träge an Leib und Seele. Noch nicht einmal sein Lieblingssklave vermochte ihm eine Regung zu entlocken. Immer matter und apathischer lag er in seinen seidenen Kissen. Sein Arzt schüttelte den Kopf. »O König unserer Zeit, wenn das so weitergeht, werden dich die Seelen deiner Vorväter bald bei sich begrüßen dürfen. Ändere dein Leben, bewege deinen Körper und verschaffe deiner Seele Nahrung, sonst erblickst du das Ende dieses segensreichen Jahres nicht mehr.« Da erhob sich der junge Sultan, machte zwei, drei Schritte und fiel kraftlos zurück. Man brachte eine Sänfte, setzte ihn hinein, und er ließ sich zum Gestade des süßen Sees bringen, über den hinweg man in die Gefilde der Seligen zu schauen vermochte.
»Soll ich denn wirklich, o heiliger Salomo, so jung schon in den Garten des Himmels eingehen?« fragte er kraftlos.
Er steckte in ihm aber die Trägheit des Geistes und ließ ihn schwanken, als hätte er zu viel des goldenen Weines genossen. Es gelang ihm einfach nicht, sich aufzuraffen und seinen Körper zu bewegen. Eine der schönen Huris im Paradiesgarten erbarmte sich seiner. Sie betrachtete ihn durch einen Tautropfen und beschloss, ihm zu helfen. Sie zeigte sich ihm auf einer Wolke, in all ihrer Pracht und Schönheit, dass er davon noch benommener wurde.
»Komm zu mir, ich brauche dich«, seufzte er,
aber die Schöne schüttelte ihr Haupt. »Ich will dir gehören, aber nicht ich kann zu dir kommen. Du musst dich auf den Weg zu mir machen.«
»Wo bist du?« klagte der junge Sultan. »Ich sehe dich wohl, aber du scheinst unendlich weit von mir entfernt zu sein. Wie soll ich je zu dir gelangen?«
Da lächelte die Huri so holdselig, dass ein Strahl dieses Lächelns in sein Herz fiel und es versenkte. Und da, wo die Trägheit ausgemerzt war, entstand Liebe. »König der Zeit«, hauchte die Huri, »siehst du am Horizont die Türme der Stadt? Dort werde ich auf dich warten. Mach dich auf den Weg, denn ich sehne mich nach dir.« Er blickte hinauf und erkannte am Himmel, wo Licht und Wasser zusammenstießen, Minarette und runde Kuppeln. Ganz nah erschien ihm die Stadt, so nah, dass er sie gewiss in Kürze erreicht haben würde. Es lag wohl nur ein See dazwischen. Eilig ließ er ein Boot kommen und stieg schwerfällig hinein, damit ein paar Sklaven ihn hinüberrudern konnten. Doch kaum hatten sie die Mitte des Wassers erreicht, als sich ein gewaltiger Sturm erhob, der das Schifflein tanzen ließ, als sei es eine Nussschale in einer Badewanne. Seine Sklaven gingen über Bord, nur der Sultan vermochte sich zu halten, den Blick fest auf die Silhouette der Stadt gerichtet, in welcher ihn die Schöne erwartete, nach der es ihn verlangte. Er ergriff eines der Ruder und legte sich selber in die Riemen. Leicht war es nicht, aber es gelang ihm, das Ufer zu erreichen.
Doch nur Sand war da, eine ungeheure Wüste, und wie er sich umschaute, erblickte er in einiger Entfernung die Stadt mit den Türmen, in der seine Geliebte auf ihn wartete, wie sie ihm versprochen. Er ruhte nur kurz, weil es ihn drängte, sein Ziel schnell zu erreichen. Zimbelschlagende Tänzerinnen kreuzten seinen Weg und suchten, ihn in ihren Kreis zu ziehen. Aber der Sultan, der früher stets der Selbsttäuschung erlegen war, entzog sich ihnen.
»Ich habe keine Zeit«, rief er, »ein wichtiges Ziel erwartet mich.«
Und er eilte, denn gleich würde er wohl die Stadt seiner Sehnsucht erreicht haben und die Holde ans Herz nehmen können. Aber als er sich ganz dicht davor wähnte, türmte sich plötzlich ein riesiger Berg vor ihm auf.
»Nein«, seufzte er, niedersinkend, »nein, das schaffe ich niemals, das ist zu viel.«
»Zu viel für mich, Liebster?« fragte da eine Stimme in seinem Herzen, und es war die Stimme seiner Huri, nach der er sich verzehrte. Erhitzt sprang er auf und begann zu steigen, zu klettern, zu kriechen, bis es ihm gelungen war, den Berg zu überwinden.
»Gleich«, jubelte er lauthals, »gleich, Geliebte, bin ich bei dir.«
»Ich warte«, sang die Stimme in seinem Herzen, »ich warte so sehr auf dich.« Doch abermals entrückte ihn die Nacht das Ziel seiner Sehnsucht, und am folgenden Morgen sah er, dass die Stadt seines Traumes immer noch sehr weit entfernt war. Ja, er meinte, er habe sich ihr um kein Jota genähert, seit er aufgebrochen war. Schon wollte er endgültig aufgeben, als ihm das Bild der schönen Huri einfiel, wie es sich ihm ins Herz gebrannt hatte. Neue Kraft belebte seinen schwächlichen, von Orgien und Wohlleben ermatteten Körper.
»Ich schaffe es«, sagte er zu sich selber. »Ich muss nur wollen, dann gelingt es ganz gewiss.«
So wanderte er und wanderte immer weiter. Er stieg über Berge und schwamm durch Flüsse, er hungerte und darbte, er bettelte und arbeitete. Längst waren seine Kleider zerschlissen, und einmal schenkte ihm jemand einen alten, derben Mantel, wie ihn seine Haut, als sie noch weich gewesen war, kaum vertragen hätte. Jetzt war er aber froh und zufrieden, etwas zu besitzen, das ihn schützte vor Kälte und Regen. Trockenbrot mundete ihm nunmehr, und wenn er auf Streitende traf, trennte er sie, denn seine Arme waren muskulös und zudem kraftvoll geworden. Wegelagerer und anderes lichtscheues Gesindel fürchtete er längst nicht mehr, weil seine Glieder sich durch die Entbehrungen und Strapazen gekräftigt hatten. Er war stärker als alle anderen, die ihm begegneten. Und obwohl er in Lumpen ging, strömte er eine hoheitsvolle Aura aus, dass sich jeder vor ihm neigte. Nur das Ziel seiner Sehnsucht hatte er noch immer nicht erreicht. Mal schien es schon zum Greifen nah, schon meinte er, die Hörner der Torwächter zu vernehmen, die der Huri seine Ankunft verkündeten. Ein anderes Mal war die Stadt einfach in den Wolken verschwunden, und er seufzte, »Nie erreiche ich sie.« Trotzdem ging er weiter, und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Die Liebe stärkte ihn, und die Sehnsucht zog ihn vorwärts. Immer wieder aber erschien die Huri flüsternd in seinen Träumen.
»Wann kommst du nur? Ich verzehre mich nach dir, mein Liebster.«
Dann hoffte der Sultan, sein Ziel zu erreichen, sie in den Armen zu halten, den Kopf in ihrem Schoß zu bergen und endlich ausruhen zu dürfen, Ruhe und Frieden zu finden nach allen Strapazen, die er ihretwegen erduldete. Und eines Tages war es wirklich soweit. Er sah goldene Minarette und Kuppeltürme vor sich und hörte die Signale der Wächter am Tor. Doch was ihn begrüßte, waren keine Freudenklänge, sondern Hilferufe. Denn Räuberscharen waren in die Stadt eingedrungen, alles brandschatzend und vernichtend. Dem jungen Sultan klopfte das Herz vor Glück und vor Verlangen, sofort zu helfen.
»Wartet«, rief er, »ich vertreibe die Räuber.«
Einem der verdutzten Wächter entriss er das Schwert und begann auf die Räuber einzudreschen, bis auch der letzte getötet oder geflohen war.
Die Großveziere der Stadt näherten sich mit dem goldenen Schlüssel auf samtenem Kissen und verneigten sich tief vor ihm.
»Sei du unser Sultan, denn seit unser Gebieter uns verlassen hat, gibt es niemand mehr, der uns regiert und sagt, was gut oder schlecht ist.«
Da sah er auf und erkannte seine Kämmerer und Veziere. Er erkannte die Stadt, die seine eigene war und die er so lange allein gelassen hatte. Es ging ihm auf, dass er einmal rund um den Erdball gewandert war, dass er Abend und Morgen durchkreuzt hatte, dass er Länder, Meere und Berge überwunden hatte, um dahin zurückzukommen, wo sein Ziel war. Hier hatte er begonnen, hier endete seine Reise. Er hatte die Heimat gefunden, die so geblieben war, wie er sie in der Erinnerung hatte. Nur er selber hatte sich gewandelt. Er war voller Kraft und Stärke, bare jeglichen Übergewichts und jeder Trägheit. Wie er noch versuchte, sich hindurchzufinden, vernahm er wieder die Stimme in seinem Herzen, die ihn geführt hatte, immerzu, auch hierher. »Meine Liebe, geleitete dich und half dir zurück. Jetzt bist du gesund und ich kann dich verlassen. Du brauchst mich nicht mehr.«
»Doch«, schrie der Sultan und streckte seine Hände dem Himmel entgegen. »Ich brauche dich jetzt mehr denn je. Wo bist du nur? Zeige dich mir.«
Und während er den Blick suchend hin und her wandte, fiel er auf die Tochter eines seiner Würdenträger. Sie war schön wie die Sonne und sanft wie der Mond. Da opferte sich die Huri bis zum Letzten, denn sie liebte den Sultan mehr als sich selber. Sie ließ ihm die Gnade des Vergessens zuteil werden. Und es entschwand ihm, dass er um seiner Sehnsucht willen einmal um den Erdball gewandert war. Er meinte, dieses Mädchen allein müsse das Ziel seiner Zuneigung gewesen sein, und er wollte sie zu seiner Sultanin machen. So nahm er sie an die Hand und schritt mit ihr zum Palast. Kräftig, gesund, jung und voller Begeisterung, ein wahrlich vollendeter Herrscher all dessen, was um ihn herum war. Wie es der Huri erging, die mit ihrer Liebe allein zurückblieb? Frag nicht, woher soll ich es wissen? So wenig wie du ein Sultan bist, so wenig bin ich jene Huri. Das zweite Märchen für heute aus Wüstenlied Orientalische Märchen stammt von Perdita Klimek und heißt Königsblau. Es war zur Zeit der 18. Dynastie in Ägypten. Das Land wurde regiert von Hatschepsut Matkare, der Tochter des Königs Thutmosis I. Als die Kunde kam, dass die Königin in der Nähe von Theben einen mächtigen Totentempel erbauen wollte, machte sich der Steinhauer und Reliefmaler Sichemre auf den Weg ins Tal der Könige. Mehr als 80 Tagesmärsche lagen vor ihm. Reisen war zu dieser unruhigen Zeit gefährlich, doch Sichemre war jung, stark und furchtlos. Er vertraute auf den Schutz der Götter. Am 61. Tag der Reise suchte er, wie jeden Abend, ein Nachtlager. Meistens legte er sich unter einen Baum oder suchte Schutz in einem Gebüsch. An diesem Abend entdeckte er eine kleine Höhle. In der Höhle entfachte er ein kleines Feuer, wärmte sich Wasser in einer Tonschale, verspeiste seinen letzten Fladen und trank genüsslich einen Tee, bevor er sich zur Ruhe legte. Durch einen kleinen Spalt konnte Sichemre in den klaren Sternenhimmel blicken. Er machte das gerne, denn er konnte sicher sein, dass sich beim Anblick der Sterne sein Herz mit Frieden füllen würde und der Schlaf ihn alsbald übermannen würde. So war es auch in jener Nacht. Sichemre schlief so fest, dass er das Grollen in den Felsen überhörte und auch das Zittern der Erde nicht bemerkte. Er wurde erst wach, als Gestein auf seinen Körper fiel. Ein Erdbeben schoss es ihm durch den Kopf. »Raus hier!« Sichemre raffte, so schnell es eben nur ging, seine Sachen zusammen. Es war dunkel, aber den Eingang konnte er gerade noch ausmachen. Immer mehr Steine fielen jetzt von der Höhlendecke und versperrten den Höhlenzugang. Konzentriert blickte er sich um.
Es musste doch eine Möglichkeit geben, sich zu retten. Er flehte die Götter an, ihm einen Weg zu weisen. Mit bloßen Händen begann Sechemre, die Steine und das Geröll vor dem Eingang zu entfernen. Nur noch ein paar Meter, dachte er, dann habe ich es geschafft. Plötzlich vermeinte er, ein merkwürdiges Zischen zu hören. Sechemre hielt inne und lauschte. Da, da war es wieder.
Hilf mir, es soll dein Schaden nicht sein.
Die Stimme klang seltsam und schien hinter ihm aus der Höhle zu kommen. Zögernd drehte sich Sechemre um. Seine Augen suchten die Geröllberge ab, die sich mittlerweile überall in der Höhle türmten. Wieder ertönte die zischende Stimme.
Bitte hilf mir, ich werde es dir lohnen.
Sollte gestern jemand in der Höhle gewesen sein, den er nicht bemerkt hatte? So wie es dem Charakter eines Sechemre entsprach, so handelte er. Obgleich immer noch Steine von oben herabfielen, kroch er in Richtung der Stimme. Sechemre hatte keine Angst. Jemand war in Gefahr, und er würde alles tun, um ihn zu retten.
»Wo seid ihr? Haltet aus!« rief er beruhigend.
Zum Glück war es nicht mehr so finster, da durch den Spalt in der Decke, der sich noch erweitert hatte, erstes Morgenlicht fiel. Sechemre arbeitete sich langsam vor. Doch immer noch konnte er niemanden entdecken, nur das unheimliche Zischen vernahm er. Er vergrub seine Hände im Schutt und zuckte sofort zurück. Er hatte etwas berührt, was er nur zu gut kannte. Schlangenhaut. Instinktiv entfernte er sich einen Schritt von dem Spalt. So sehr Schlangen auch ein Symbol der Göttlichkeiten waren, war man sich dennoch der Gefahren bewusst. Er ließ die Stelle vor Angst nicht mehr aus den Augen. Plötzlich schoss der Kopf einer Ureus-Schlange hervor. Ein Teil des aufgeblähten Oberkörpers war auch zu sehen.
»Hilf mir!«
erklang wieder die bedrohliche Stimme.
»Ich stecke fest und werde sonst elendig sterben. Es soll dein Schaden wirklich nicht sein.«
Hin und her gerissen vor lauter Ehrfurcht und Angst, zögerte sich Remre noch einen Augenblick.
»Wie kann ich sicher sein, dass ihr mich nicht später töten werdet?«
»Du musst mir vertrauen, Sechemre. Sei nicht erstaunt, ich weiß genau, wer du bist. Wenn du mich rettest, werde ich dich begleiten und dich schützen. Auch einen Lohn sollst du erhalten zur rechten Zeit.«
Sechemre griff in den Spalt und setzte seine ganze Kraft ein, um die Steine zu lockern, die den Hinterleib der Schlange festhielten. Nach nur wenigen Minuten war die Schlange befreit. Sie schrumpfte und wurde kleiner als vorher. Wieder bäumte sie sich auf. Die Augen glühten wie Feuer und Sechemre sah den Tod darin, doch es geschah nichts. Sie zischte nur leise,
»Danke«,
schlängelte sich zu seiner Tasche und verschwand darin. Er ließ die Schlange, wo sie war, und machte, dass er aus der Höhle kam. Er ordnete seine Sachen, überzeugte sich davon, dass nichts fehlte, und machte sich wieder auf den Weg. Endlich! Am 82. Tag erreichte er sein Ziel. In den Straßen und Gassen von Theben wimmelte es von Handwerkern und Händlern aus allen Teilen Ägyptens. Sechemre fragte nach einer Unterkunft, und es wurde ihm ein Schlafplatz in einem Zelt in der Nähe des Tempelbaus zugewiesen. Sechemre verstaute seine Sachen in einer kleinen Kiste, die für jeden neben der Schlafstatt stand, und machte sich auf zum Tempel. Nachdem er ein Probestück gehauen hatte, bekam er die Arbeit. Woche um Woche verging. Sechemre schlug und bearbeitete jeden Tag Steine. Die schwere Arbeit machte ihm nichts aus, doch zufrieden war er nicht. So gerne würde er an den Reliefen mitarbeiten. Er wusste, darin war er gut, vielleicht sogar der Beste. Ob er wohl je eine Chance bekam? Manchmal war Sechemre darüber sehr traurig. Dann klagte er sein Leid der Schlange, die noch immer bei ihm war. Mittlerweile hatte sich Sechemre an diese seltsame Art von Freundschaft gewöhnt. Angst hatte er keine mehr. Die Schlange sprach zu ihm, wie mit einem Freund, und mit der Zeit betrachtete er sie auch als solchen. Eines Tages verkündete ein Gesandter der Hatschepsut ein Gesuch der Pharaonin. Es werde derjenige bestes Ackerland und ein Steinhaus erhalten, sowie Lohn auf Lebenszeit und die ewige Gnade der Götter,
der es schafft, ein königliches Blau herzustellen. Damit sollten einige Reliefs verziert werden. Viele hatten sich schon daran versucht, doch kein Blau war gut genug für die Königin. Als Echemre davon hörte, war er ganz aufgeregt. Sofort begann er die Farben in seiner Truhe zu betrachten, die er mitgebracht hatte. Einige Blautöne waren dabei, aber er wusste, königlich waren sie nicht. Er begann, die Farben zu mischen. Er experimentierte in jeder freien Minute, sammelte Kräuter und Wurzeln, kochte und vermischte dieses mit jenem. Argwöhnisch wurde er dabei von Malektam beobachtet, der neben ihm seine Lagerstatt hatte. Auch Malektam war sehr daran gelegen, der Pharaonin ein königliches Blau zu präsentieren, wie so vielen anderen. Malektam war ein verschlagener Mensch. Überall schnüffelte er herum und Ehre galt bei ihm nicht viel. Er stahl anderen die Farben und die Rezepte dazu und gab sie als seine aus. Doch nicht eine war dabei, die der Königin gefallen hatte. Sichemre merkte von all dem nichts. Offen und ehrlich wie er war, sah er stets nur Gutes in anderen Menschen. Als er wieder eine ganze Nacht umsonst Farben gemischt hatte, sprach die Schlange zu ihm.
»Zss, höre, mein Freund, als du mich damals aus der Höhle gerettet hast, gab ich dir ein Versprechen. Ich versprach dir eine Belohnung. Heute nun sollst du diese erhalten.«
Die Schlange richtete sich abrupt auf und blähte ihren Oberkörper. Blitzschnell schlug sie ihre Zähne in den Arm von Sechemre. Malektam, der alles beobachtet hatte, erstarrte. Der Biss einer Ureus-Schlange ist tödlich, das wusste er. Man hätte noch versuchen können, die Wunde auszusaugen, aber die Bösartigkeit Malektams ließ so eine Handlungsweise nicht zu. Ganz im Gegenteil, er freute sich, Sechemre auf so einfache Weise loszuwerden. Umso erstaunter war er, als er sah, was sich dort vor seinen Augen abspielte. Sechemre war nach dem Biss vor Überraschung und Schmerz aufgesprungen.
»Ich dachte, du wärst mein Freund«,
schrie er die Schlange an.
»Ich habe dir vertraut, und nun tötest du mich?«
Die Schlange hob ihren Kopf.
»Vertrau mir, mein Gift wird dich nicht töten. Es wird sich nur zu deinem Vorteil mit deinem Blut vermischen. Rühre einen Tropfen davon in deine blauen Farben, und du wirst sehen, was ich dir für ein Geschenk gemacht habe.«
Als Sechemre bemerkte, dass das Schlangengift tatsächlich keinerlei Wirkung zeigte, begab er sich zu seiner Truhe, um die Farben rauszuholen. Mit einem scharfen Stein ritzte er sich eine kleine Ader am Arm auf und ließ einen Tropfen seines Blutes in die zuletzt von ihm gemischte Farbe fallen. Zuerst geschah nichts, doch nach nur wenigen Minuten verfärbte sich der Farbbrei zu einem ungewöhnlichen Blau. Ein wahres Königsblau.
»Das werde ich morgen gleich zu der Königin bringen«, dachte er bei sich und stellte die Schale mit der Farbe wieder in die Truhe zurück. »Endlich«, jubelte er, »damit würde er sie sicher überreden können, ihn an den Reliefs arbeiten zu lassen. Zu schade, dass sie erst morgen am Tempelbau erscheinen würde.«
Zärtlich betrachtete er die Schlange, die sich ebenfalls in der Truhe verkroch. Am nächsten Morgen musste Sechemre zum Tempel seine Arbeit begann. Malektam, der ihm gefolgt war, bebte vor Neid und Hass. Er würde die Farbe stehlen, das stand für ihn fest. Als endlich niemand mehr im Zelt war, schlich er sich zu der Truhe und öffnete sie. Die Schlange hatte er vor lauter Gier schon vergessen. Als er sie erblickte, schrak er zurück und schlug den Deckel wieder zu. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, kam ihm eine Idee.
»Was soll ich mit der Farbe?« dachte er. »Die ist irgendwann alle. Ich muss die Schlange haben.«
Er überwand seine Angst und hob vorsichtig den Deckel wieder an. Die Ureus-Schlange streckte ihren Oberkörper, blähte sich auf und sah Malektam aus glühenden Augen an.
»Tsch, was willst du, Wurm von Mensch?«
zischte sie. Malektam packte die Schlange mit einem schnellen Griff, so dass sie sich nicht bewegen konnte.
»Ich bin dein Freund«, säuselte er. »Bei mir wirst du es besser haben als bei Sechemre. Damit du mir traust, darfst du mich beißen.«
Malektam lachte innerlich. Sobald ihn die Schlange gebissen hatte, wollte er sie töten. Um Sechemre würde er sich natürlich auch noch kümmern müssen. Auch er musste verschwinden. Die Augen der Ureus-Schlange fixierten ihn. Es war, als würden sie ihm bis auf den Grund seiner schwarzen Seele blicken. Malektam schauderte es bei diesem Blick. Wieder zischte die Schlange.
So sei es. Von nun an werde ich dir dienen.
Malektam lockerte den Griff. Die Schlange wand sich und schlug mit einem Ruck ihre spitzen Zähne in den Arm von Malektam. Der schrie auf und ließ die Schlange fallen. Sofort verschwand diese hinter der Truhe. Als Malektam wieder reagieren konnte, blieb seine Suche erfolglos. Die Schlange war einfach verschwunden. Etwas benommen griff er in die Truhe, um die blaue Farbe zu stehlen. Die Schale schon in den Händen, zerriss ein gewaltiger Schmerz seine Eingeweide. Grelle Blitze zuckten wild vor seinen Augen und etwas nahm ihm die Luft zum Atmen. Malektam ließ die Schale in die Truhe zurückfallen und wand sich vor Schmerzen. Das Gift der Schlange breitete sich rasend schnell in seinem Körper aus und Malektam starb unter Höllenqualen. Als Sechemre von der Arbeit zurückkehrte, fand er ihn vor der offenen Truhe, mit verdrehten Augen und Schaum vor dem Mund. Da die Schlange verschwunden war, konnte er sich ungefähr denken, was passiert war. Er vermisste seinen Freund, war ihm aber dankbar, dass er Malektam dran gehindert hatte, seine Farbe zu stehlen. Für die anderen Steinhauer war es nur ein Schlangenbiss, wie es immer mal wieder vorkam. Und schon nach einem halben Tag war Malektam vergessen. Hoch oben auf einem steinernen Thron saß die Königin und begutachtete den Fortschritt der Arbeiter und Sklaven. Sie trug prächtige Gewänder und das Volk lag ihr zu Füßen. Die Schale mit der Farbe fest in seinen Händen haltend, reihte sich Sechemre geduldig in die lange Schlange von Steinhauern und Reliefmalern ein, die der Pharaonin ihre Farben präsentieren wollten. Immer wieder sah er, wie sie abwinkte und den Nächsten heranrief. Sein Herz klopfte, als er an der Reihe war, vor sie hinzutreten. Demütig senkte er geblendet von ihrer Göttlichkeit sein Haupt. Ungeduldig gebot sie ihm, ein kleines Steinstück zu bemalen. Sechemres Hand zitterte, als er die blaue Farbe auftrug. Im ersten Augenblick sah die Farbe aus wie jedes andere Blau zuvor. Doch als er den Stein in die Sonne hielt, wandelte es sich in ein solch ungewöhnliches Blau, dass der Königin das Herz stockte. Voller Ehrfurcht hielt Sechemre seiner Herrscherin den Stein entgegen und wartete auf ein Zeichen von ihr. Als sie die Hand hob, zum Zeichen, dass es das richtige Blau war, brach das Volk in Jubel aus. Sechemre erhielt sein Land, ein Haus aus Stein, und er konnte fortan als Reliefmaler arbeiten. Jedes seiner Werke verzierte er mit dem Königsblau. Ein Relief stellte die Pharaonin dar, in ihrer ganzen Göttlichkeit. Nach 15 Jahren war der Totentempel fertiggestellt. Nie wieder sollte es einen größeren und schöneren geben. Sechemre lebte fortan zufrieden in seinem Steinhaus und bebaute sein Land. Die Schlange sah er nie wieder.
Musik.